Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Ach, der Armutsforscher. Das ist oft die erste Reaktion, wenn der Name Christoph Butterwegge fällt. Dabei ist es nicht das einzige Gebiet, auf dem sich der Politikwissenschaftler auskennt. Er ist auch ein Experte für Themen wie Migration, Globalisierung, Rassismus und Rechtsextremismus. Aber seine Schriften und Interviews zum Thema Armut sind offenbar einer breiten Öffentlichkeit mit Abstand am meisten präsent. Christoph Butterwegge, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie finden Sie denn selbst die Bezeichnung Armutsforscher?
Ich bin darüber nicht glücklich. Nicht nur deshalb, weil ich eben mich auch mit vielen anderen Fragen beschäftige, sondern auch deshalb, weil für mich Armut eigentlich nur Teil eines größeren Problems ist, nämlich der wachsenden Ungleichheit. Und deshalb würde ich dann bevorzugen, dass ich als Armuts- und Reichtums- oder als Ungleichheitsforscher bezeichnet werde.
Dann werden wir uns auf den Begriff Ungleichheitsforscher einigen für den Talk heute hier in HR1. Armut und Reichtum, die Teilhabe an Bildung, Kultur, politischer Mitbestimmung und die Überwindung der Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Darum geht es nämlich im neuen Buch von Christoph und Caroline Butterwegge, Kinder der Ungleichheit, von dem es nachher in der Sendung noch 3 Exemplare zu gewinnen gibt. Und über das wir reden, unter anderem heute hier im HR1 Talk. Ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Geboren Anfang der 50er Jahre im nordwestlichen Teil Westfalens, im Münsterland, als nicht-ehelicher Sohn einer Schneiderin. Das war die Kindheit des Politikwissenschaftlers und Buchautors Christoph Butterwegge, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Herr Butterwegge, wie war das, in den doch recht konservativen 50ern als nicht-eheliches Kind in der westfälischen Provinz?
So richtig aufgefallen ist mir das eigentlich erst, als ich zum Gymnasium ging. Wir wohnten damals in Dortmund, waren also umgezogen aus dem Sauerland. In Münsterland bin ich nur geboren worden, aber aufgewachsen bin ich dann zunächst im Sauerland. Und wir zogen nach Dortmund, da bin ich zur Schule gegangen und dann übergewechselt nach der 4. Klasse der Volksschule, wie die ja damals noch hieß, auf das Gymnasium. Und in der ersten Stunde schlug der Klassenlehrer, den wir natürlich alle nicht kannten, das Klassenbuch auf und ging alphabetisch die Jungen, es waren ausschließlich Jungen, weil es keine Koedukation damals in einer Ruhrgebietsgroßstadt gab, er ging die Namen durch und ich war natürlich alphabetisch ziemlich weit vorne und er fragte jeden Jungen nach dem Beruf des Vaters. Ich wusste diesen Beruf meines Vaters nicht. Lief rot an, schämte mich, wurde wahrscheinlich auch ausgelacht und der Klassenlehrer ging dann weiter die Namen durch und es war eben auch jemand in der Klasse, der Sohn der Familie, der das größte Teppichhaus in dem Ort gehörte und der Lehrer stand förmlich stramm vor diesem Jungen. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, wer nach 3 Jahren sitzen blieb und wer der Klassenprimus wurde. Und ich glaube, dass das schon vorgezeichnet war und dass das Ausdruck der Tatsache war, die eigentlich bis heute gilt, wenn man den entsprechenden PISA-Studien glaubt, dass nämlich die soziale Herkunft in Deutschland ganz wichtig ist für den Schulerfolg und im Grunde hauptsächlich davon auch dann abhängt, ob man berufliche Chancen hat, dadurch, dass man eben Abitur macht, dass man studiert, dass man dann entsprechend auch Möglichkeiten hat. Und die werden im Grunde ja geprägt durch die soziale Herkunft.
Wie war das denn für Sie? Hat Sie das eher frustriert und still und leise gemacht oder hat Sie das eher rebellisch gemacht und hat das in Ihnen so den Impuls ausgelöst, na, denen werde ich es zeigen?
Zunächst sicherlich nicht. Ich glaube, dass ich eher ein schüchterner Junge war. Aber es hat mein Gerechtigkeitsempfinden stark geprägt und dass ich bis heute, also über einen Zeitraum von ja mehr als 50 Jahren, immer noch dieses Thema, wie schaffen wir in unserer Gesellschaft, die ja wohlhabend, wenn nicht reich ist, mehr Verteilungsgerechtigkeit, dass ich dieses Thema so intensiv, auch wissenschaftlich, aber auch von meinem politischen Engagement her so stark beackert habe. Das hat sicher mit dieser Erfahrung zu tun, dass eben man beurteilt wurde nach der Familie und nicht nach seinen eigenen Leistungen, Kompetenzen, Talenten, die eigentlich gar nicht abgefragt wurden.
Ihren Vater haben Sie dann kennengelernt, aber erst mit 20. Was war das für eine Begegnung, so spät im Leben seinem Vater zu begegnen?
Das war ungeheuer aufregend für mich und hatte damit zu tun, dass die sozialliberale Koalition das Erbrecht geändert hatte. Danach konnten jetzt auch in beschränktem Umfang nicht-eheliche Kinder erben. Das veranlasste meinen Vater, der recht vermögend war, dazu, ein Treffen anzuberaumen und gewissermaßen einen Erbausgleich zu organisieren, also mir noch zu Lebzeiten das Geld auszuzahlen, was mir dann zustand, um seiner Ehefrau und seinem anderen Sohn zu ersparen, dass die sich mit mir darüber auseinandersetzen mussten. Und dieses Treffen fand bei einem befreundeten Rechtsanwalt statt, in einer Waldhütte. Und als ich nach dem Weg fragte, sagten zwei Jungs, die da spielten, da hat eben schon mal so ein alter Opa nachgefragt. Und dieses Treffen verlief dann eigentlich ganz harmonisch und wir haben uns auch später noch häufiger gesehen. Das war jedenfalls ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Der Ungleichheitsforscher Christoph Butterwecker heute hier im HR1 Talk. Politisch engagiert war er schon in jungen Jahren. Als Abiturient ist er in die SPD eingetreten und hat sich im Bundestagswahlkampf 1972 für Willy Brandt engagiert. Christoph Butterwegge, der Politikwissenschaftler und Ungleichheitsforscher, heute hier im HR1 Talk. Willy Brandt, Herr Butterwegge, war der politische Hoffnungsträger einer ganzen Generation. War das auch für Sie?
Ja, das war er. Er hatte viel Charisma. Er verstand unter Reform sozialen Fortschritt, nicht das, was man mittlerweile gewohnt ist, unter Reform zu verstehen, dass immer dann, wenn die verantwortlichen Politiker von dringend notwendigen Reformen sprechen, dann macht jeder sein Portemonnaie zu, weil er fürchtet, es geht ihm an dieses. Nein, damals war Reform etwas, wo es vorwärts ging. Es war eine Aufbruchsstimmung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und mit der Regierung unter der Führung von Willy Brandt war natürlich verbunden mehr Mitbestimmung, mehr Entscheidungsrechte, aber auch der Ausbau des Sozialstaates, Rechte, die Arbeitslose bekamen, Absicherungen, die heute für junge Menschen kaum noch vorstellbar sind.
Mit dem Nachfolger im Amt von Willy Brandt, Helmut Schmidt, da waren Sie offenbar nicht ganz so zufrieden. Sie haben ihn sogar öffentlich kritisiert und sind dafür aus der SPD ausgeschlossen worden. 1987 gab es einen zweiten Anlauf. Sie sind wieder in die Partei eingetreten und das hat unter anderem deshalb geklappt, weil Gerhard Schröder sich für Sie eingesetzt hat. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte mit Gerhard Schröder zusammen Juso-Politik gemacht, beispielsweise im Juso-Bundesausschuss, also im höchsten Gremium der Jungsozialisten zwischen den Bundeskongressen. Und mein Bestreben, wieder in die SPD einzutreten, nachdem nun insbesondere auch Oskar Lafontaine Parteivorsitzender geworden war, das unterstützte Gerhard Schröder und er sagte dann zu mir, wenn die entsprechende ausschließende Gliederung, das war eben mit Dortmund das westliche Westfalen, der damals größte SPD-Bezirk, wenn dieser Bezirk nicht zustimmt einem solchen Wiederaufnahmeantrag, dann solle ich bei ihm in Hannover den Wohnsitz nehmen und bei ihm eintreten, denn Schröder war damals Bezirksvorsitzender des Bezirks Niedersachsen.
Und nach dem zweiten Eintritt kam allerdings auch wieder das zweite aus. 2005 haben Sie die Partei verlassen. Nochmal. Warum?
Da war der Grund wesentlich die Agenda-Politik von Gerhard Schröder und die Hartz-Gesetze, weil das für mich der Bruch mit der SPD-Parteitradition war, nämlich sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Das war für mich das Gegenteil, nämlich der Um- und Abbau des Sozialstaates. Und jetzt Erwerbslose und Geringverdienerinnen und Geringverdiener unter einen solchen Druck zu setzen durch die Jobcenter, das war für mich nicht vereinbar mit meiner Vorstellung von sozialdemokratischer Politik. Und ich glaube, auch 100.000 andere SPD-Mitglieder sind damals ausgetreten. Hartz IV hat im Grunde die SPD ja bis heute in ein Licht gerückt für viele auch von Erwerbslosigkeit Betroffene, dass die SPD nicht mehr die Partei dieser sozial Benachteiligten sei. Und Olaf Scholz, obwohl er diese Politik damals voll unter Gerhard Schröder auch als Generalsekretär mitgetragen hat, bemüht sich jetzt, der SPD wieder das Image zu geben, das sie damals zu Recht hatte, nämlich sozial und demokratisch zu sein.
Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu Gerhard Schröder?
Das ist schon viele, viele Jahre her, aber ich habe ihn nach dem Ausschluss und auch nach dem Austritt nochmal gesehen und gesprochen. Aber in dem Moment, wo man entweder ausgeschlossen wird oder aber austritt, ist man eine Persona non grata. Dann ist man für Parteimitglieder, die als ihr höchstes Ideal diese Treue zur Partei haben, man spricht ja häufig von Parteisoldaten, dann ist man da als Kritiker jemand, der ausgegrenzt wird. Und auch viele von denjenigen, mit denen ich damals Politik gemacht habe, sind mir dann eher so begegnet, dass sie mich auch in Talkshows zum Beispiel so taten, als wenn sie mich nicht kannten. Ganz anders übrigens hat sich in der Bundesversammlung vor 5 Jahren Wolfgang Schäuble verhalten. Der ist auf mich mit seinem Rollstuhl zugerollt, hat vor mir gehalten und hat gesagt, mit Ihnen wollte ich immer schon mal über Armut sprechen und hat sich dann mit mir auf dem militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens getroffen und über eine Stunde lang mit mir in einem Zimmer, wo nur ein Tisch stand und Mineralwasser darauf, mit mir gesprochen über dieses Thema. Das war ein souveränes Umgehen, das manche SPD-Politiker und Politikerinnen, die ich eigentlich gut kannte, dann in dem Moment nicht mehr hatten, wo ich für die Linke als Parteiloser für das höchste Staatsamt kandidierte.
Der Politikwissenschaftler und Buchautor Christoph Butterweger heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge, der ganz sicher nicht zu den armen Menschen dieses Landes gehört, sondern Herr Butterwegge, wo würden Sie sich einordnen?
Ich würde mich in der gehobenen Mittelschicht einordnen, ohne dass ich jetzt ein Einkommensmillionär wäre oder 2 Privatflugzeuge besäße wie Friedrich Merz, der sich auch zur gehobenen Mittelschicht zählt. Man muss die Relationen schon sehen, dass man in dem Moment wohlhabend ist, wo man ein Vermögen hat, von dem man doch einige Zeit leben kann. Und für mich war, wenn ich das jetzt schon sagen darf, die Pandemie insofern erhellend, als sich gezeigt hat, dass ganz, ganz viele Menschen weit über den Kreis der Armen hinaus, also bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, selbst ein paar Wochen während des ersten Lockdowns nicht auskamen mit ihrem reduzierten Einkommen. Also wenn das nicht das reguläre Einkommen war, sondern zum Beispiel gemindert war dadurch, dass man Kurzarbeitergeld bezog oder gar arbeitslos wurde, aber auch wenn man einen Laden oder eine Kneipe besaß und die geschlossen werden mussten, dann kam es darauf an, ob man Rücklagen hatte. Und ganz, ganz viele Menschen in unserem reichen Land haben offensichtlich kein Vermögen, das ausreicht, um mehrere Monate damit auszukommen. Und das liegt daran, dass die Vermögen so konzentriert sind.
Was bedeutet denn für Sie ganz persönlich Reichtum? Woran sind Sie reich?
In der Fachwissenschaft ist das sehr umstritten. Es gibt keine Definition, nach der ich mich jetzt richten könnte auf Ihre Frage, wo man sagen würde, alle diejenigen, die sich mit diesem Problem beschäftigen, wo fängt der Reichtum denn an, hätten sich darauf geeinigt, wann das der Fall ist. Sondern ich selbst habe natürlich, wie wahrscheinlich jeder, eine Vorstellung im Kopf. Für mich ist jemand reich, wenn sein Vermögen so groß ist, dass er von den Erträgen dieses Vermögens bis ans Lebensende ohne materielle Sorgen auf einem relativ hohen Lebensstandardniveau existieren kann. Also er muss es nicht angreifen. Nur dann, wenn das Vermögen so groß ist, dass man es nicht antasten muss. Denn sonst hat man ja Angst, sehr alt zu werden, weil das Vermögen sonst schwindet. Und für mich ist eben reich jemand, der keine Sorgen hat, der aber auch, wenn er reich ist, politisch einflussreich ist.
Ich dachte, Sie sagen jetzt, ich bin reich an Freundschaft, Familie und an lauter immateriellen Dingen.
Ja, ich bin jemand, das wird mir auch häufig vorgeworfen, der schon in den materiellen oder finanziellen Ressourcen, die jemand hat, die Basis sieht für alles andere. Natürlich kann man auch glücklich sein ohne viel Geld, aber ohne Geld kann man in einer Gesellschaft, die so stark darauf orientiert ist, dass man Geld besitzt und wo sich auch viele Türen nur öffnen und viele Möglichkeiten damit verbunden sind, wenn man Geld hat. In einer solchen Gesellschaft gehört das einfach dazu. Natürlich kann man auch reich sein in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Liebe, auf Wärme, auf Freundschaften. Aber der Reichtum, mit dem ich mich beschäftige, das ist eben der, der sich in Euro und Cent ausdrückt.
Musik ist jedenfalls für alle da, egal ob reich, ob arm, und wenn sie gut ist, dann berührt sie unsere Herzen. Und deshalb gibt's jetzt Wunschmusik für unseren Talkgast Christoph Butterwegge, die Kultrocker mit der Querflöte, Jethro Tull und Living in the Past. Wenn wir nicht genug zu essen haben, kein Dach über dem Kopf, keinen Job, sind wir dann arm? Oder sind wir das schon, wenn das Geld gerade eben so zum Leben reicht? Nur für das Nötigste und eben nicht für die großen und kleinen Freuden des Lebens, für Urlaub, für Kino, Kultur oder für ein besonderes Hobby. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge forscht schon seit vielen Jahren zum Thema Reichtum und Armut. Herr Butterwegge, wann ist ein Mensch arm?
Da unterscheidet man zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut arm ist jemand, der dann wirklich Hunger leidet, der kein Obdach hat, der kein sicheres Trinkwasser hat. Jemand, der auch keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung trägt, medizinische Grundversorgung entbehrt. Der ist absolut arm. Aber die Armut, die bei uns im Vordergrund steht, ist die relative Armut. Ich bin allerdings jemand, der immer stark betont, dass es auch bei uns absolute Armut gibt, die dann meistens allerdings eher in die Entwicklungsländer, in den globalen Süden hinein projiziert wird, dass man sagt, bei uns gibt's das nicht. Aber nach dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gibt es bei uns immerhin 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose, wobei man davon ausgehen darf, dass durch die Pandemie diese Zahlen deutlich zugenommen haben. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber sich vieles von dem nicht leisten, was in einer so wohlhabenden Gesellschaft wie unserer für fast alle Mitglieder dieser Gesellschaft als normal gilt. Eben mal ins Theater, ins Kino zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder jetzt bezogen auf Kinder in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes zu gehen. Das gehört ja dazu. Und wenn man das nicht kann, weil das Geld fehlt in der Familie, dann leiden die Kinder darunter natürlich manchmal sogar stärker als unter dem Hunger. Womit ich jetzt nicht die absolute Armut verharmlosen will. Aber ich denke, wenn ein Jugendlicher auf dem Schulhof steht, in Sommerkleidung und Sandalen im tiefsten Winter und wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht, dann leidet er vermutlich mehr unter diesem Ausgelachtwerden als unter der Kälte, die er spürt. Und deswegen bin ich immer entsetzt darüber, wie bei uns dieses Problem der relativen Armut so in dem Sinne dargestellt wird, als handle es sich da um so eine Armut Deluxe oder Jammern auf hohem Niveau. Nein, das ist nicht der Fall, sondern im Gegenteil. Die bei uns relativ Armen werden von der Gesellschaft ausgegrenzt. Sie werden verlacht, sie werden verhöhnt, als Harzer, als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer dargestellt. Und das macht eben Armut in Deutschland manchmal zu einem schlimmeren Problem als Armut in einem armen Land, in einem Entwicklungsland. Kein Armer in einem Slum muss sich dafür rechtfertigen, dass er dort lebt. Aber bei uns muss sich der Hartz-IV-Bezieher, die Hartz-IV-Bezieherin rechtfertigen, weil sie gilt als Loser, als Versager, als Versagerin. Und das trifft dann natürlich auch die Kinder einer solchen Familie.
Und wie benachteiligt Kinder aus einkommensschwachen Familien in unserer Gesellschaft sind und es in vielen Fällen leider auch bleiben, ihr ganzes Leben lang, darüber sprechen wir gleich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge hier im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek. Von den 13,5 Millionen Menschen in Deutschland, die unter 18 sind, wachsen 2,8 Millionen in Armut auf. Das ist eine Zahl, die erschreckend hoch ist und trotzdem erstmal nur eine Zahl, hinter der aber viele schwierige Leben stecken. Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Ungleichheitsforscher heute hier im hr1 Talk. Lassen Sie uns das mal ein bisschen konkreter machen. Was sind das für Bedingungen, unter denen solche Kinder und Jugendliche aufwachsen? Wo haben die es überall schwerer als Kinder aus besser situierten Familien?
Kinder aus einkommensschwachen Familien bilden häufig kein gutes Selbstwertgefühl aus. Sie werden ja immer damit konfrontiert, dass ihre Familie als Versager gilt. Sie haben, darüber gibt es Untersuchungen, eher schlechtere Schulnoten, außer im Sport. Sie müssen häufiger Klassen wiederholen. Sie machen keine guten Schulabschlüsse. Auf diese Art und Weise wird ihr Selbstwertgefühl auch nicht gestärkt. Und weil sie darunter eher leiden, sind sie dann auch benachteiligt in anderen Lebensbereichen, was die beruflichen Perspektiven angeht. Aber sie haben natürlich auch zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich Nachteile. Wenn man sich die Schuleingangsuntersuchungen anguckt von Kindern aus wohlhabenden Familien und von Kindern aus einkommensschwachen Familien, dann stellt man fest, gesundheitliche Probleme, auch psychische Probleme, gibt es viel mehr bei den armen Kindern. Das hat einfach mit Mangelernährung zu tun. Da ist eben dann kein Geld da für Obst, für Gemüse, für teurere Lebensmittel, sondern man greift möglichst auf preiswerte Nahrungsmittel zurück, was sich dann auch darin ausdrückt, dass die Gesundheit leidet. Es ist eben auch natürlich die Möglichkeit, Sport zu treiben, in eine Musikschule zu gehen, bestimmte Talente zu entwickeln. All das ist häufig nicht gegeben, wenn die Familie wenig Geld hat. Und deshalb denke ich, dass in allen Lebensbereichen Armut bedeutet, benachteiligt zu sein, diskriminiert zu werden, zurückgesetzt zu sein oder sich auch dann zu fühlen und dieses mangelnde Selbstbewusstsein dann natürlich auch für sich selber anzunehmen und nicht nach Höherem zu streben, also gar nicht anzustreben, zu studieren und eine höhere berufliche Position zu erringen, einfach deshalb, weil einem immer gesagt worden ist, du bist das Kind aus dieser Assi-Familie und du schaffst es sowieso nicht.
Das klingt jetzt nach einer ganz erschreckenden Einbahnstraße, die dann wirklich in der Armut beginnt und auch in der Armut endet. Was ist der Weg aus dieser Falle heraus? Ist das gezielte Förderung im Hinblick auf Teilhabe an guter Bildung und Ausbildung?
Das ist sicherlich etwas, was unser Schulsystem nicht auszeichnet, individuell zu fördern und soziale Benachteiligung von Kindern auszugleichen. Das wäre aber eigentlich die Aufgabe der Schule. Es gibt natürlich auch keinen Automatismus. Arm zu sein ist nicht automatisch damit verbunden, dass man überall zu kurz kommt, sondern es gibt auch umgekehrt Kinder, die sehr stark sind und die daraus sogar dann zum Beispiel eine Stärke machen, dass die Familie arm ist. Sie müssen zum Beispiel auf die kleineren Familienmitglieder, auf die kleineren Geschwister nicht nur aufpassen, sondern nehmen dann manchmal sogar auch Erziehungsaufgaben wahr. Es ist völlig verkehrt, wenn man von sozial Schwachen spricht, was mir immer wieder begegnet in der Öffentlichkeit, weil solche Kinder, die gewohnt sind, schon früh selbstständig zu sein, weil die Eltern es nicht schaffen und viele auch gesundheitliche und psychische Probleme haben, solche Kinder reifen manchmal auch zu großen Persönlichkeiten. Aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Also im Grunde geht es darum, mit jeder Situation fertig zu werden. Aber für viele Menschen ist das schlecht, wenn die Startbedingungen so wenig dazu taugen, um ins Leben zu kommen mit guten Voraussetzungen.
Der Ungleichheitsforscher Christoph Butterwecke heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
2012 war er schon mal als Kandidat im Gespräch und 2017 hat er sich dann tatsächlich aufstellen lassen als Bewerber für das Amt des deutschen Bundespräsidenten. Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler, Ungleichheitsforscher und Mann, der zweimal in die SPD ein- und zweimal wieder raus ist, einmal unfreiwillig und einmal freiwillig. Herr Butterwegge, Sie sind damals gegen Frank-Walter Steinmeier ins Rennen gegangen. Es war bei Licht besehen natürlich vollkommen chancenlos. Warum haben Sie das trotzdem gemacht?
Ja, mir war klar, dass ich jetzt nicht mehr Stimmen bekommen würde als Frank-Walter Steinmeier. Aber es war für mich schon wichtig, auch zu zeigen, er ist im Grunde ja der Vater der Agenda 2010 gewesen im Bundeskanzleramt als Kanzleramtsminister, hat das auf den Weg gebracht unter Gerhard Schröder. Und ich wollte damit ein Zeichen setzen gegen Hartz IV, gegen die Agenda-Politik und auch natürlich für soziale Gerechtigkeit. Und ich wollte natürlich auch mein Thema Thema soziale oder, wie ich lieber sage, sozioökonomische Ungleichheit in die Öffentlichkeit tragen. Und dazu ist eine solche Kandidatur natürlich gut geeignet, auch dann, wenn man jetzt keine Chancen hat, gewählt zu werden. Es war aber auch keine reine Zählkandidatur, sondern mir ging es schon auch darum, ein gutes Ergebnis zu erringen, was ja dann auch der Fall war, weil ich weit über den Kreis der linken Mitglieder der Bundesversammlung hinaus Stimmen gewonnen habe, auch bei Grünen und bei Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und das war eigentlich auch mein Ziel. Ich wollte einerseits meine Themen setzen und ich wollte andererseits auch zeigen, dass es auch innerhalb der SPD und bei den Grünen oppositionelle, kritische Stimmen gibt, die mehr auf dieses Thema der sozialen Gerechtigkeit Wert legen.
Und würden Sie denn nochmal antreten, wenn man Sie fragte?
Das müsste der Familienrat beraten und entscheiden, aber ganz grundsätzlich spreche nichts dagegen. Ich bin natürlich 5 Jahre älter und Frank-Walter Steinmeier hat sicherlich dieses Amt auch gut ausgefüllt. Ich hätte sicherlich soziale Aspekte stärker betont und vermisse das auch offen gestanden, dass er das Thema der sich vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich in der Öffentlichkeit stärker heraushebt, aber das Thema der Demokratiesicherung und den Kampf gegen den Rechtsextremismus, gegen den Rassismus und gegen den Antisemitismus zum Fokus zu machen, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Deswegen wird es diesmal wahrscheinlich auch, weil die Linke sehr viel schwächer vertreten ist in der Bundesversammlung, auch schwieriger werden, eine Gegenkandidatur zu begründen. Aber zu überlegen wäre das auf jeden Fall.
Also halten wir fest, Christoph Butterwegge würde zur Verfügung stehen, wenn man noch einen Gegenkandidaten beziehungsweise einen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt brauchte. Wir beide, lieber Herr Butterwegge, wir füllen jetzt gleich den HR1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Er ist der Mann, der Schulaufsätze mit dem Thema »Mein schönstes Ferienerlebnis« unsensibel findet. Der Ungleichheitsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Warum eigentlich?
Weil Kinder aus einkommensschwachen Familien dann möglicherweise nur berichten können, dass sie am Baggerloch waren und andere berichten von ihren Karibikreisen, weil sie aus Familien kommen, die wohlhabend oder reich oder sogar hyperreich sind.
Also mehr Rücksichtnahme darauf, dass auch solche kleinen Themen in Schulaufsätzen Menschen verletzen können.
Ja.
Wir beide füllen jetzt unseren HR1-Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte. Bereit?
Ja, ja.
Okay. Mein schönstes Privileg als Wissenschaftler ist?
Ohne Druck von oben die eigene Position darlegen zu können. Als Wissenschaftler ist man relativ frei von Zwängen und das hat mich natürlich immer gereizt.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Jetzt kaufe ich durchaus ein, aber 2,50 Euro, zwischen 2,50 Euro und 1,87 Euro.
Okay, Sie müssen nicht so auf den Preis gucken, ja?
Das ist richtig.
Peinlich war mir zuletzt,
dass ich von einer Tagung am vergangenen Freitag den Teil eines Funkgeräts mitgenommen habe, der dazu diente, dass eine Übertragung stattfinden konnte und live gestreamt wurde. Und ich fand dieses Gerät anschließend in meinem Jackett.
Und dann?
Ich schicke es zurück.
Gut. Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie langsam ist in ihren Entscheidungen und manche Menschen offensichtlich bevorzugen, dass jemand von oben herab strikt und schnell entscheidet, obwohl eigentlich demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller sind.
Eine ideale Gesellschaft ist für mich
eine, in der weitgehend Gleichheit herrscht. Das heißt nicht Gleichmacherei, es müssen nicht alle dasselbe besitzen, aber die Kluft zwischen Arm und Reich darf sich nicht ständig vertiefen, sondern der Sozialstaat ist nach unserem Grundgesetz verantwortlich dafür, dass alle Menschen in Würde leben können, was natürlich den Reichtum von anderen nicht ausschließt.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit
der scheidenden Bundeskanzlerin.
Warum?
auch wenn ich politisch mit ihr in vielen Fragen, gerade auch was auf den marktbezogenes Denken angeht, auf betriebswirtschaftliche Effizienz bezogenes Denken, nicht übereinstimme, aber mit ihr in einen Dialog zu treten, das wäre sicher spannend.
Zufrieden bin ich erst, wenn...
Wenn ich weiß, dass ich ins Grab sinke und alles getan habe, was möglich war, um meinen Kindern eine etwas sozial gerechtere, humanere, demokratischere Welt und Gesellschaft zu hinterlassen.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
Einen Bücherschrank habe ich gar nicht, sondern offene Regale. Auf diese verschiedenen Regale stehen die Bücher zu Armut und Reichtum unten rechts.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Schirm, den ich jetzt nicht willentlich gestohlen habe, sondern bei einer Drogerie genommen habe, weil es regnete, und dann bin ich damit rausmarschiert. Und erst draußen habe ich festgestellt, dass ich gar nicht bezahlt hatte.
Jetzt gibt's was zu gewinnen. Jetzt müssen wir nichts klauen, nämlich Kinder der Ungleichheit. So heißt das aktuelle Buch, das Christoph Butterwegge zusammen mit seiner Frau Caroline geschrieben hat. 3 handsignierte Exemplare habe ich hier vor mir, die ich natürlich gerne an Sie weitergebe, wenn Sie mir die folgende Frage beantworten. Welcher Politiker hat beim Wiedereinstieg von Christoph Butterwegge in die SPD eine entscheidende Rolle gespielt? Mitmachen geht per Telefon unter der 0800 155 4x1, 0800 155 4x1 oder aber online auf hr1.de. Und für den Fragebogen, lieber Herr Butterwegge, gibt's jetzt nochmal zur Belohnung Wunschmusik, ein musikalisches Epos von der Mutter oder zumindest einer der Mütter aller Hardrock-Bands Deep Purple und Child in Time.
You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world.
Die reichsten 10% aller Bundesbürger besitzen mehr als 50% des gesamten Privatvermögens in diesem Land. Und dagegen stehen 25%, die überhaupt kein persönliches Vermögen besitzen. Und dazwischen dann die ganze Bandbreite derer, die am unteren Ende der Skala einigermaßen zurechtkommen und am oberen Ende zum wohlhabenden Teil der Mittelschicht gehören. Christoph Butterwegge forscht schon seit vielen Jahren zum Thema Arm und Reich. Herr Butterwegge, nun denken vielleicht manche, naja, also in Deutschland, da kann ja das alles nicht so schlimm sein. Wir sind ein reiches Land mit guten sozialen Sicherungssystemen und trotzdem geht die Schere immer weiter auseinander. Warum?
Die Tatsache, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft, dass also die Reichen reicher und die Armen zahlreicher werden, das hat für mich 3 Ursachen. Erstens mache ich verantwortlich die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Also wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse einführt, also Mini- und Midijobs schafft, dann entsteht ein sehr breiter Niedriglohnsektor, der zwischen 20% und 25% aller Beschäftigten umfasst. Und niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. Dadurch ist unsere Gesellschaft tiefer gespalten worden. Das zweite Ursachenbündel, das ich verantwortlich machen würde, ist der Um- und Abbau des Sozialstaates. Wenn man, was mit Hartz IV geschehen ist, die Arbeitslosenhilfe nicht, wie Gerhard Schröder gesagt hat, mit der Sozialhilfe zusammenlegt, sondern sie abschafft. Wenn man anstelle dieser Arbeitslosenhilfe eine Fürsorgeleistung, das Arbeitslosengeld II, einführt, das wirklich nur, so wie die Sozialhilfe, das unterste Niveau des Lebens ermöglicht und meiner Meinung nach auch nicht soziokulturelle Teilhabe, dann hängt man einen Teil der Gesellschaft ab und man verringert damit die soziale Sicherheit von Menschen. Und indem das geschehen ist, der Sozialstaat im Grunde ein Stück weit demontiert worden ist in Deutschland, Dadurch hat sich die Gesellschaft ebenfalls weiter gespalten. Drittens würde ich verantwortlich machen eine Steuerpolitik, die ich eine nach dem Matthäus-Prinzip nenne, weil das Evangelium des Matthäus, in dem heißt es sinngemäß, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen.
Der Kitt einer Gesellschaft ist im Grunde immer die Mittelschicht. Wie stabil ist die Mittelschicht aktuell in Deutschland?
Die Mittelschicht hat Angst, zwischen oben und unten zerrieben zu werden. Das hat damit zu tun, dass sie natürlich wahrnimmt oder viele ihrer Mitglieder wahrnehmen, dass es vermehrt Armut in der Bundesrepublik gibt. Auf der anderen Seite sehen sie, dass manche sehr Vermögende immer reicher werden. Und in dieser Situation, zwischen oben und unten möglicherweise zerrieben zu werden, da ist die Versuchung groß, neue politische Allianzen zu schmieden, also sich politisch nach rechts zu wenden, wenn eine Partei wie die AfD auftaucht, wenn rechtspopulistische oder rechtsextreme Gruppierungen auftauchen. In der Weltwirtschaftskrise 1929-32 hat man sich aus der Mittelschicht heraus, wenn man Angst vor dem sozialen Abstieg hatte, häufig der NSDAP zugewandt. In den 60er Jahren war es die NPD, die in der Rezession 1966-67 in 7 Landtage einzog und heute profitiert von einer solchen Abstiegsangst in der Mittelschicht, die AfD. Deswegen muss man eigentlich dafür sorgen, dass es auch der Mittelschicht gut geht und Abstiegsängste nicht zum Beispiel dadurch vermehrt werden, dass man soziale Leistungen kürzt, dass man den Menschen das Gefühl gibt, ihr könnt leicht ins Nichts fallen. Also ein Sozialstaat, der Sicherheit gibt, der führt auch dazu, dass die Demokratie nicht gefährdet wird.
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge, heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge. Geld allein macht auch nicht glücklich. Das sagen aber meistens die, die durchaus Geld haben. Aber ist da nicht eigentlich auch was dran, dass Reichsein nicht immer wirklich was ist, was glücklich machen muss?
Man kann reich sein und sehr arm, zum Beispiel dadurch, dass man keine Freunde hat, dass man einsam ist, auch wenn man starke gesundheitliche Probleme hat. Reich zu sein ermöglicht einem ja nicht, blühende Gesundheit zu haben, sondern man kann natürlich tödlich auch erkranken. Aber man hat schon bessere Möglichkeiten, auch zum Beispiel gesundheitlich sich lange fit zu halten, wenn man über das nötige Geld verfügt. Man hat auch bessere Behandlungsmöglichkeiten, weil bei uns in einem Gesundheitssystem das sehr stark ja auch darauf setzt, dass man bestimmte Leistungen bezahlen muss, weil sie durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht abgedeckt sind, durchaus mit Geld ein besseres Behandeln sich ermöglichen kann. Also das heißt, ich denke schon, dass Geld nicht glücklich macht, aber ohne Geld in einer solchen Gesellschaft glücklich zu sein, die so auf Materielles setzt, das scheint mir ebenfalls unmöglich zu sein.
Und wie ist das umgekehrt? Kann man auch glücklich sein, wenn man objektiv gesehen arm ist?
Das kann man sicherlich, wobei es kommt auf die Art der Armut an, wenn man jetzt von absoluter Armut betroffen ist, das heißt auf der Straße lebt, da scheint es mir kaum möglich zu sein, glücklich zu sein. Das war vielleicht früher mal bei denjenigen, die daraus vielleicht so auch ein Freiheitserlebnis gemacht haben, der Fall, dass man auf Wanderschaft ging, dass man auf der Straße lebte, dass man Platte machte. Aber heute heißt obdachlos zu sein, gedemütigt zu werden, manchmal angemacht zu werden, zum Teil auch angezündet zu werden, Gewalt zu erleben. Da glücklich zu sein in einer solchen Situation ist sicher nicht möglich. Von relativer Armut betroffen zu sein, also gerade so sein Auskommen zu haben, vielleicht am Rande von Nicht-Armut zu leben, da kann es natürlich, wenn man über gute Beziehungen verfügt, wenn man Freundinnen und Freunde hat, wenn man eine Familie hat, dann kann man sich durchaus glücklich fühlen, auch ohne viel Geld. Aber es kann auch nicht schaden, über etwas Kleingeld zu verfügen.
Was man sich mit Geld jedenfalls nicht kaufen kann, das sind Freunde. Und darüber singt Chai Coltrane jetzt. Allerdings singt sie über eine Freundschaft, die am Ende gescheitert ist. You were my friend. Und auch das ist Wunschmusik für Christoph Butterwegge heute hier im HR1 Talk.
You were my friend.
Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann, dass die ohnehin schon sozial benachteiligten Menschen in unserem Land in der Krise noch mehr zurückfallen als alle anderen. Schmerzlich besonders für all die Kinder und Jugendlichen, die daheim keinen eigenen PC haben und die niemanden haben, der sie beim Homeschooling unterstützt. Denn diese Kinder und Jugendlichen drohen, komplett abgehängt zu werden. Christoph Butterwegge. Kinder leben ganz oft auch in normalen Zeiten unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Aktuell ist das jedes siebte Kind in Deutschland, das von Hartz IV lebt, beziehungsweise dessen Familie von Hartz IV lebt. Was wird aus diesen Kindern werden nach Corona? Wie können die den Anschluss halten?
Dass jedes siebte Kind in einer Familie lebt, die im Hartz-IV-Bezug sich befindet, ist deshalb so erschreckend, weil auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders Mitte der 60er Jahre befand sich nur jedes 75. Kind in der Sozialhilfe. Wenn sich unsere Gesellschaft so zum Schlechteren oder für diese Kinder zum Ärmeren entwickelt hat, dann muss eigentlich die Schule dafür sorgen, dass bessere Bedingungen herrschen. Dann muss mehr Lehrpersonal eingestellt werden. Die Klassen müssen kleiner werden, damit individuell diese Kinder gefördert werden können, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Dann müssen aber auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulpsychologen eingestellt werden, um mit den Corona-Problemen psychischer Art zum Beispiel umzugehen, dass Kinder mehr Angststörungen haben, dass sie traumatische Erlebnisse und Erfahrungen haben während der Pandemie, dass sie Freunde verloren haben durch die Pandemie im Lockdown, wenn man sich nicht treffen konnte. All das muss aufgearbeitet werden, und zwar nicht dadurch, dass die Schule mehr Leistung abfordert, sondern dadurch, dass die Schule weniger bewertet und mehr fördert.
Was bedeutet das denn für uns als Gesellschaft, wenn Kinder aus einkommensschwächeren Familien durch die Pandemie in ihren Bildungsmöglichkeiten abgehängt werden?
Das bedeutet für die Gesellschaft, dass in Zukunft ein Teil der jungen Generation abgehängt ist. Es bedeutet nicht, dass wir es mit einer Generation Corona zu tun haben, sondern junge Menschen sind ja in ganz unterschiedlichen Lebensbedingungen und auch Wohnverhältnissen durch die Pandemie gekommen. Die einen haben vielleicht sogar in einer Villa mit großem Garten gelebt, mit einem Kinderzimmer sowieso, in recht guten Verhältnissen. Die Eltern hatten vielleicht sogar während der Pandemie mehr Zeit für sie. Andere Kinder wiederum haben in Gemeinschaftsunterkünften gelebt, was Geflüchtete angeht, oder auch zum Beispiel Kinder, die am Stadtrand im Hochhaus lebten, im Hartz-IV-Bezug. Die haben diese Pandemie als schrecklich erlebt, ohne Raum, sich zurückzuziehen, im eigenen Zimmer Schularbeiten machen zu können, ohne eigene digitale Endgeräte, teilweise von der Schule gar nichts mehr hörend. Und deswegen denke ich, es ist falsch, eine ganze Generation nach der Pandemie zu benennen, sondern in der Pandemie hat sich die Ungleichheit der Gesellschaft verstärkt. Also diese unterschiedlichen Lebensbedingungen und Wohnverhältnisse, die sind deutlicher sichtbar geworden. Aber wenn jetzt diese Generation heranwächst, so gespalten, dann heißt das natürlich gleichzeitig, dass das Konfliktpotenzial der Gesellschaft wächst, dass es möglicherweise mehr soziale Auseinandersetzungen geben wird, auch Verteilungskämpfe nach der Pandemie. Und das heißt, wir sehen eher unfriedlicheren Zeiten entgegen.
Das heißt, man müsste politisch auf jeden Fall aktiv gegensteuern. Haben Sie denn den Eindruck, Politik hat das schon so auf dem Schirm?
Nein, diesen Eindruck habe ich nicht, wenn zum Beispiel, was die stärkere Besteuerung von Reichen und Hyperreichen angeht, auch die neue Regierung keine Schritte ergreift, um für mehr soziale Gleichheit zu sorgen. Dann bedeutet das natürlich, dass sich an der Ungleichheit unserer Gesellschaft wenig ändert. Und selbst wenn sozialer Fortschritt kommt durch einen höheren Mindestlohn beispielsweise, bedeutet das natürlich nicht, dass die Verteilungsrelationen sich so verändern, dass man dann auch für Kinder bessere Möglichkeiten hätte, die sozial benachteiligten Familien entstammen.
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge, sein aktuelles Buch, das er gemeinsam mit seiner Frau Caroline geschrieben hat, heißt Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Wenn es in einer Gesellschaft ungleich zugeht und die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dann ist man bestrebt zu sagen, sollen doch die Reichen mehr abgeben, damit die Armen nicht mehr so arm sind. Christoph Butterwegge, Ungleichheitsforscher und unser Gast heute hier im hr1-Talk. Ist das denn wirklich unterm Strich so einfach, die Reichen stärker zur Kasse bitten und das Geld umverteilen?
Nein, es kommt natürlich nicht nur auf Umverteilung, zum Beispiel durch eine andere, gerechtere Steuerpolitik an, sondern es müssen eigentlich auch die Strukturen dieser kapitalistischen Gesellschaft verändert werden. Also dass im Grunde prekäre Beschäftigung in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Das müsste unterbunden werden. Leiharbeit müsste stärker reguliert oder verboten werden. Es müssten eben bessere Arbeitsverhältnisse für diejenigen geschaffen werden, die keine Chance haben, zum Beispiel von Vermögen zu leben.
Was sagen Sie denn denen, die dann argumentieren, ja, das, was wir als Gesellschaft gemeinsam an Steuern und Abgaben zahlen, das wird doch schon alles umverteilt. Es gibt ein Sozialsystem, das kein schlechtes ist, das die Härten auffängt und jeder hat da grundsätzlich die Chance, für sich und sein Einkommen zu sorgen.
Das ist eine Ideologie, zu glauben, jeder hätte in einer solchen Gesellschaft wie der unseren gleiche Chancen und der Sozialstaat würde ermöglichen, dass es keine Armut gibt, sondern wenn 15,9% der Bevölkerung nach Kriterien der Europäischen Union armutsgefährdet sind oder wie ich lieber sagen würde, einkommensarm, weil sie, wenn sie alleinstehend sind, weniger als 1074 Euro im Monat zur Verfügung haben, dann muss man davon also noch Miete bezahlen. Wenn es sich um eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind unter 14 Jahren handelt, dann liegt diese sogenannte Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union bei 1396 Euro. Um zu verdeutlichen, wie wenig Geld da zur Verfügung steht, wenn man dann eine Wohnung gemietet hat. Solch eine Armut, die ist, denke ich, in einer Gesellschaft nicht akzeptabel, wo andere über große Vermögen verfügen. Gerade die Ärmsten der Armen, die sind im Grunde ohne Hilfen geblieben. Und das zeigt eigentlich, dass der Sozialstaat nicht in dem Sinne funktioniert, wie manche sich das vorstellen in einer Situation, die finanziell gesichert sind und wo sie nicht merken, dass sich die Armut mehr und mehr auch in die Mitte unserer Gesellschaft hinein ausbreitet.
Lieber Herr Butterwegge, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto. Das kann ich Ihnen überlassen.
Ja, ich halte es da mit Bertolt Brecht, der so schön das Thema Ungleichheit auf den Punkt gebracht hat in einem Vierzeiler, in einem Kindergedicht, das Alphabet heißt. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.
Christoph Butterwegge, es war mir eine Freude. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.